Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Cancel Culture, das ist ein Begriff, der für mich mit lautstarker Empörung, Boykottdrohungen und Rücktrittsforderungen verbunden ist. Sehr laut wurde letztes Jahr zum Beispiel über den in Südafrika lebenden Philosophen Achille Mbembe gestritten. Ihm wurde vorgeworfen, er würde den Holocaust relativieren. Es folgte die Forderung, ihn als Gastredner der Ruhr-Triennale auszuladen und die einladende Direktorin gleich mitzufeuern. Universitäten sollten Räume sein, an denen man angstfrei lernt, Argumente zu entwickeln und zu äußern. Dass die Cancel Culture Praxis auch dort schon Realität ist, vermittelt der Aufruf von 70 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet haben. Andreas Frings ist Studienmanager an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Er arbeitet im Institut des Historikers Andreas Röder, der zu den Initiatoren des Netzwerkes gehört. Guten Abend, Herr Frings.
Guten Abend.
Auf Twitter gehen Sie das Anliegen der Wissenschaftler ja ziemlich ironisch an. Die Retter und Retterinnen der Wissenschaft hätten niemals wegen ihrer wissenschaftlichen Positionen vor Gericht gestanden und überhaupt seien sie in ihrer dienstlichen Stellung ja eher unangreifbar. Also machen diese 70 Akademiker, Akademikerinnen nur viel Wind und Publicity in eigener Sache?
Also zunächst einmal finde ich das gar nicht so ironisch, denn Andreas Rötter hat das im Interview mit der Zeit ja auch selbst gesagt, dass man bestimmte Dinge, so sagt er, äußern kann, wenn man verbeamtet ist. Ich bin selbst auch verbeamtet und man kann das vielleicht als Startpunkt nehmen. Vielleicht fühlen wir uns eher in der Lage, über bestimmte Dinge offener zu streiten. Können wir nochmal drüber reden. Aber ich bin Osteuropa-Historiker und mein erster Gedanke bei Gefährdungen der Wissenschaftsfreiheit ist tatsächlich nicht so sehr die deutsche Diskussion über Cancel Culture, sondern die Situation von Wissenschaft, Fachwissenschaften, Disziplinen in Ungarn, in Polen, in Weißrussland. Und da liegt der Gedanke an tatsächlich an Gerichtsverfahren nahe. Und das ist sozusagen der Kontext, in den ich das ein bisschen einordne. Und dann verstehe ich das gar nicht so ironisch, sondern ich frage mich tatsächlich, wie heftig wird diese Gefährdung der Wissenschaft in Deutschland empfunden und beschrieben? Und da komme ich einfach zu weniger dramatischen Befunden.
Was stört Sie denn an dem Manifest, so wie es formuliert wurde?
Also das Manifest, das ja auch auf der Homepage des Netzwerks zu finden ist, verwendet für mich eine sehr drastische Sprache. Da ist davon die Rede, dass der Freiheit von Forschung und Lehre wissenschaftsfremde Grenzen gesetzt werden, dass ein Konformitätsdruck erzeugt wird, dass Debatten im Keim erstickt werden, dass Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler erheblichem Druck ausgesetzt sind, Aktivisten skandalisieren, Forschungsprojekte werden verhindert, Ergebnisse unterbunden, Menschen werden ausgegrenzt. Und das ist für mich eine unangemessene Dramatisierung. Also ich sehe die Wissenschaften in Deutschland nicht in dieser gewissermaßen Endzeitstimmung. Also ich sehe nicht, dass die Wissenschaften kurz vor ihrem Untergang stehen, weil sie von Menschen in unangemessener Weise angegriffen werden. Und für mich ist das dann auch spürbar in der Aktivität des Netzwerkes selbst. Das wird auf der Homepage so beschrieben, dass man Gegenstrategien entwickelt. Und vielleicht werde ich doch ein bisschen ironisch. Für mich wirkt das wie die Verteidigung von Helms Klamm im Herr der Ringe. Die Wissenschaftler haben sich eben zurückgezogen in die Burg und werden angegriffen und versuchen jetzt zu verteidigen. Und dieses Bild scheint mir nicht angemessen. Also ich würde das als manichäisch bezeichnen. Und ich glaube, das ist nicht hilfreich. Also um es anders zu sagen, es gibt mit Sicherheit Gefährdungen von Wissenschaftsfreiheit. Aber ich finde dieses Bild nicht angemessen, dass wir da in einer Endzeitsituation sind und jetzt kämpfen müssen.
Nehmen die Geisteswissenschaftlerinnen sich vielleicht zu wichtig oder sagen wir mal wichtiger als andere Akademiker, Forscher, Forscherinnen, die zurzeit ja laufend in Frage gestellt werden von Teilen der Bevölkerung, aber auch vom Fachkollegium. Also man denkt an die Naturwissenschaftler, an Klimaforscher und seit einem Jahr auch verstärkt Virologen.
Zunächst einmal würde ich selbstkritisch sagen, ja, wir Geisteswissenschaftler nehmen uns wichtig. Wir finden unsere Arbeit wichtig, sonst würden wir sie nicht machen. Das gilt wahrscheinlich für alle Teilnehmer in der Diskussion. Das finde ich auch legitim. Ich mache auch meinen Beruf als Historiker sehr, sehr gerne. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir über Gefährdungen von Wissenschaftsfreiheit sprechen, dass wir dann über Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reden sollten, die immer wieder, manche auch täglich, beispielsweise mit Morddrohungen zu tun haben. Und da würde ich in der Tat zuerst an Virologinnen und Virologen denken, die sehr heftig angegriffen werden, auch zum Schweigen gebracht werden sollen. Ich denke auch an Klimaforscherinnen, Klimaforscher. Und das ist sozusagen die große Ebene. Ich denke auch an andere Phänomene. Im vorletzten Jahr ist beispielsweise die Frauenbibliothek, die inzwischen Feministische Bibliothek heißt, an der Universität Mainz von rechten Netzwerken massiv angegriffen worden. Das ist auch, glaube ich, mit dem Wort Shitstorm nicht mehr angemessen beschrieben. Das waren massivste Drohungen. Auch da würde ich im Kleinen, aber für die Betroffenen eben nicht im Kleinen, Gefährdungen wissenschaftlichen Arbeitens sehen. Und das könnte man sicher noch erweitern, diese Liste. Und ich glaube schon, dass wir auch darüber sprechen müssen. Mein Eindruck ist, dass im Manifest vielleicht einfach die falschen Phänomene angesprochen werden. Also, dass ich bisher vermisse, dass wir stärker für die genannten Virologinnen, Virologen, Klimaforschung und so weiter uns stark machen.
Es gibt ja eine Betrachtung, die durchaus Selbstkritik impliziert. Wenn man meint, es fände eine Selbstkonformisierung statt, dann leistet man ihr eben Vorschub oder auch nicht. Da geht es ja um Haltung. Es gibt also, so habe ich das gelesen, eine Furcht vor dem Einknicken, vor dem Mainstream. Ist das aber dann wiederum eine Schwäche, dass dieser Mainstream nicht genauer beschrieben wird? Man weiß ja nicht, ist es der von rechts gemeint, von links? Von woher?
Ja, ich bin mir auch oft nicht ganz sicher, was genau eigentlich der Mainstream ist und wo er sich gerade hinbewegt. Ich habe das gelesen und kenne natürlich strategische Überlegungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer anstellen, wenn sie über künftige Forschung nachdenken und auch darüber nachdenken, wie das finanziert wird und wie sehr man sich dann auch auf Themen oder Zugriffe einlässt, die eben erfolgversprechend sind. Und das kann fachlich sehr gut begründet sein. Und manchmal ist es eben finanziell begründet. Und dann ist es natürlich ein Wissenschaftsproblem. Das würde ich schon so sehen. Aber ich sehe eigentlich den viel größeren Druck einer Selbstkonformisierung in prekären Beschäftigungsverhältnissen an der Universität. Und das ist ein seit vielen Jahren diskutiertes Problem, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch keine Professur haben, oft im Rahmen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bis zu 12 Jahre in Kettenverträgen arbeiten, also in immer wieder auf 1 Jahr befristeten Verträgen oder auf 1,5 Jahre befristeten Verträgen arbeiten, forschen und lehren und dann natürlich darüber nachdenken, was sie im Umfeld ihres Arbeitsbereichs äußern oder nicht äußern, weil das eben dazu führen kann, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und das ist eine Selbstkonformisierung, die man durchaus ansprechen muss, die ich jetzt in diesem Netzwerk, also in diesem Manifest, eigentlich nicht angesprochen finde, über die sich es aber zu diskutieren lohnen würde.
Also das ist eine Lebensrealität, die Ihnen fehlt an der Perspektive der arrivierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich da jetzt zusammengeschlossen haben.
Also die sind ja auch alle in ihrem Lebenslauf durch diese Station gegangen. Im Grunde kennen die das auch. Ich glaube trotzdem, dass diese Perspektive mitunter verloren geht. Also was mir gerade vor den Augen steht, ist, dass der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Herr Kempen, beispielsweise vor längerer Zeit sich für Jörg Babarowski stark gemacht hat in dieser eskalierenden Geschichte, die wahrscheinlich allgemein bekannt ist, über die ich auch gar nicht so viel sagen will. Aber für mich war typisch, dass der Deutsche Hochschullehrerverband eben die Interessen der Hochschullehrer vertritt, nicht der Wissenschaft. Und zu den Hochschullehrern gehört eben Jörg Babarowski und nicht die andere Seite. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir Wissenschaftsfreiheit über alle Statusgruppen hinweg denken. Denn Forschung und Lehre werden von allen beteiligten wissenschaftlichen Gruppen betrieben. Und auch da müsste man den Diskurs anders führen.
Andreas Frings ist Historiker und arbeitet als Studienmanager an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Anlass für unser Gespräch war die Gründung des Netzwerkes Wissenschaftsfreiheit. Ihnen, Herr Frings, vielen Dank dafür und einen guten Abend.
Gleichfalls, guten Abend.